Also Edmund ist nach Amerika geflogen. Er wollte seinen Eltern beim Umzug helfen. Das hat auch alles gut geklappt. Nur der Rückflug hat nicht ganz so geklappt wie gewollt. Er sollte gestern wiederkommen und wollte heute Morgen predigen. Und am Freitagnachmittag kam die erste WhatsApp. Ah, es könnte Probleme geben. Mein PCR-Test ist zu alt. Und am Abend kam dann die nächste WhatsApp. Ich werde es nicht schaffen, beziehungsweise ich komme am Sonntagmorgen um 9 Uhr in Frankfurt an. Er ist auch angekommen, insofern könnte er davon ausgehen, dass er nächste Woche wieder hier predigt. Am Freitag saß ich mit Jichu hier in der Gemeinde, wir wollten uns sowieso treffen zum Beten und dann, okay, wie machen wir es? Und da haben wir hin und her mit WhatsApp geschrieben, haben wir Edmund gesagt, okay, habe ich gesagt, okay Edmund, ich mach's. Da haben wir gefragt, gibt es ein Thema? Jetzt kam keine Antwort. Irgendwann ist mir Philemon in den Gedanken gekommen und er kam zurück. Yes, great, go for it. Insofern, jetzt stehe ich hier. Ich bin ziemlich nervös, insofern. Aber unser Gott ist größer und er ist bei den Schwachen. Insofern, ja, werde ich euch heute was über Philemon erzählen, beziehungsweise ich wollte eigentlich so anfangen, dass ich über drei Männer spreche, und zwar einen Sklavenhalter, einen Sklaven und einen Gefangenen. Hört sich nicht wirklich attraktiv an, finde ich. Aber wenn man sagt, es sind drei Christen, ist es schon wieder ein bisschen was anderes. Von dem Sklavenhalter hört man nur einmal was in der Bibel. Und das ist in diesem Brief, in dem Philemonbrief. Der Philemonbrief ist übrigens einer der kürzesten Briefe im Neuen Testament. Er hat 25 Verse und ist 60 bis 62 nach Christus geschrieben worden in Rom. Und das ist der Gefangene, der ihn schreibt. Das ist von Paulus. Aber es scheint trotzdem, also der Sklave ist nur einmal erwähnt worden und der Sklave ist zweimal erwähnt worden. Einmal noch im Kolosser, da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber trotzdem ist es wichtig, dass der Gefangene, und das ist Petrus, einen Brief darüber schreibt. Der Brief ist im Neuen Testament. Und wie bedeutsam die Sache ist und worum es geht und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ja, deswegen will ich den Philemonbrief gleich zuerst einmal vorlesen. Es handelt sich um den Brief und der Gefangene Paulus an den Sklavenhalter Philemon über den Sklaven Onesimus geschrieben hat. Das ist übrigens eigentlich eine Privatkorrespondenz, wobei ich finde sie nicht ganz privat, aber die anderen Briefe, die Paulus geschrieben hat, die er auch zum Teil in Gefangenschaft geschrieben hat, sind immer an Gemeinden oder an die Gemeindeleitung geschrieben worden. Alle anderen Briefe wie Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, war nie an Einzelpersonen, sondern immer an die Gemeinden gerichtet. Es gibt noch Einzelpersonenbriefe, sind aber dann an Timotheus und Titus gerichtet. Aber da schreibt er Timotheus und Titus als Gemeindeleiter. So, also sollten diese Briefe auch vorgelesen werden in der Gemeinde. Die einzige Ausnahme ist der Philemonbrief. Paulus schreibt hier eine ganz persönliche Angelegenheit an einen Christen. Das ist auch der kürzeste Brief, das hatte ich bereits gesagt. Bei der Vorbereitung, die ich dann gestern hatte, sind mir ein paar Sachen eigentlich ganz neu geworden. Unter anderem auch über Paulus. Erstmal, der Name Paulus kommt aus dem Griechischen und es heißt eigentlich der Kleine. Vorher hieß Paulus Saulus. Und Saulus kommt auch aus dem Lateinischen und heißt eigentlich der Große. Also Paulus hat sich erstmal klein gemacht und das hat er auch in diesem Brief getan, wenn ich ihn gleich vorlesen werde. Die grobe Struktur vom Brief ist vom Vers 1 bis 7 ist der Begrüßung und Dank, dann die Fürsprache zugunsten des Sklavens von 8 bis 21 und von 22 bis 25 ist es dann der Segen. Ich möchte jetzt einfach mal den gesamten Brief vorlesen und dann anschließend möchte ich am meisten über die drei Personen sprechen. Paulus, ein Gefangener Christo Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebten Appia und Aparius, unseren Mitarbeiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unser Vater, dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke allerzeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an dem Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit die Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich Christus voller Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich dich doch um die Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener in Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nütze ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf, wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er an deiner Stelle dienen in meinen Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich es nicht tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig ist. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir gegangen worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als ein Sklave, sondern was Besseres als ein Sklave, als einem geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herzen, als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will nicht davon reden, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mir dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch euer Gebet. Es grüßen Epaphras, mein Mitgefangener in Christo Jesus, Markus, Archelaus, Demos, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus in eurem Geist. Amen. Ich möchte jetzt noch kurz beten. Herr, ich danke dir für die Worte, die du ja hier einfach auch niedergeschrieben hast in deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du einfach jetzt durch mich sprichst, dass du mich ausrüstest und dass wir einfach lernen können aus deinem Wort. Amen. Also, ich hatte schon gesagt, dass der Philemonbrief von Paulus geschrieben wurde, wann er geschrieben wurde. Er wurde in Gefangenschaft geschrieben und auch das habe ich neu gelernt. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe es richtig recherchiert, aber die Gefangenschaft war nicht im Gefängnis, sondern in einem Wohnhaus. Und in diesem Wohnhaus war er immer gefesselt mit seinen Wächtern, aber er konnte auch immer Besucher empfangen. Und so ist wahrscheinlich auch der Sklave irgendwann mal zu ihm gekommen. So. Also die Personen. Es geht also um die drei Männer. Paulus, Apostel und Gefangener. Da ist als erstes der Absender von Paulus. Wir kennen viele, viele Dinge von Paulus. Ich habe eben schon gesagt, wo der Name herkommt. Wir wissen, dass er ein großer Evangelist war, dass er eigentlich ein Spätberufener war, weil er gehörte ja nicht zu den 12 Aposteln, sondern eigentlich war er Nachzügler, weil er erst nach seiner Bekehrung wirklich bei Jesus war. Er war speziell, er hatte einen riesigen Auftrag und das ist ja das Evangelium an alle Völker zu verbreiten und das hat er auch sehr ernst genommen, den Griechen, den Römern, aber auch den Nichtjuden, im Prinzip allen. Er wird auch Paulus der Heidenmissionar genannt. Aber normalerweise fängt Paulus seinen Brief immer anders an als diesmal. Und diesmal, weil vom Apostel normalerweise schreibt er immer, ich Apostel Paulus. In diesem Brief fängt er anders an, weil hier wird nur ein einziger Umstand mitgeteilt, nämlich dass er sich im Gefängnis befindet. So stellt Paulus sich von Anfang an dar, Paulus für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis. Und darauf weist er in dem kleinen Brief noch 4-mal hin. Also nicht nur im ersten Vers, sondern auch im Vers 9, 10, 13 und 23. Paulus im Gefängnis, wo war das? Das war in Rom. Wann war das? Das war 60 nach Christus bis 62. Wenn wir jetzt nur den Philemon-Brief hätten, dann müsste die Frage offen bleiben. Aber da die anderen Briefe und die Apostelgeschichte zu Rate gezogen werden kann, kann man eigentlich ziemlich klarstellen, dass Paulus in Rom inhaftiert war und dieses Schreiben gemacht hat. In der Apostel 28 wird genaueres über die Gefangenschaft berichtet. Paulus befand sich demnach in Untersuchungshaft. Ja, und wo er später dann auch drauf eingeht, ist, denn Paulus betet natürlich viel und Paulus ist sich ziemlich sicher, dass er auch wieder aus dieser Haft rauskommt. Und keiner weiß eigentlich genau, warum, aber es gibt einmal ein römisches Gesetz, und zwar, wenn jemand 2 Jahre in Haft war und dann der Ankläger nicht kommt, wird er freigesprochen. Und in der Apostelgeschichte, kleinen Moment, in der Apostelgeschichte 28, Vers 30, Paulus aber blieb 2 Jahre in einer Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündete das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Und im Vers 16 steht drin, als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann, die Gefangenen und dem Obersten der Leibwache. Paulus wurde gestattet, für sich zu bleiben mit den Soldaten, der ihn bewachte. Und das Ganze war 2 Jahre. Insofern kann man davon ausgehen, dass er nach 2 Jahren wieder freigesprochen wurde. Philemon. Das ist der Sklavenhalter. Was wissen wir von ihm? Philemon lebte in der Stadt Kolossea, in der römischen Provinz Asia, das ist in der heutigen Türkei. Ja, das geht auch aus dem Philemonbrief hervor, nicht nur aus dem Philemonbrief hervor, sondern auch aus dem Kolosserbrief. Und zwar Kapitel 4, Vers 9, werde ich jetzt aber gar nicht lesen. Philemon war wohlhabend, er besaß ein großes Haus in Kolossea. Für ihre Zusammenkünfte, für die Gemeinde. Das heißt also, er war reich, er hat Platz für Leute, um einzuladen, um Gemeinde zu feiern und er hatte auch Sklaven. In dieser Zeit gab es eigentlich sehr, sehr viele Sklaven, mehr als 50% der Bevölkerung waren Sklaven. Manche Sklaven hatten gute Herren und haben sich wohlgefühlt und manche Sklaven wurden wirklich unterdrückt und gepeinigt. Ich denke, dass Philemon eigentlich guter Sklavenhalter war, da er ja auch Christ war. Er hat in seinem Haus, was halt auch später kommt, da in Vers 22 ist es auch so gut, dass er ein Gästezimmer hat und Paulus würde ja auch gerne nochmal irgendwann dahin gehen. Onesimus, das war der Sprache, war sicher nicht der einzige Sklave, sondern er hat wahrscheinlich mehrere gehabt. Philemon war ein Christ. Zweimal nennt Paulus ihn Bruder, also ein Mitglied Gottes Familie. Und er dankt Gott ausdrücklich und ausführlich für Philemons Glauben in Jesus Christus. Philemon hatte durch Paulus zum Glauben gefunden. Das in Vers 19 deutet Paulus das gerade mal an, du schuldest mir etwas. Nicht dich selbst, aber mit anderen Worten, du verdankst mir dein Leben, denn dein neues Leben in Christus. Man weiß nicht genau, ob es wirklich durch Paulus selbst passiert ist oder ob es durch Paulus Mitarbeiter evangelisiert wurde. Weil es war ja so, dass Paulus in viele Jahre dort missioniert hat und mit sehr viel Erfolg missioniert hat, dass die Mitarbeiter bewegt wurden, rauszugehen. Insofern weiß man nicht genau, ob Paulus selbst in Kolossea war, wahrscheinlich nicht. Aber der Philemon war ein Geschäftsmann und er war auch viel unterwegs. Und deswegen könnte es auch sein, dass er ihn irgendwo getroffen hat. Kann man nicht genau sagen. Philemon war aktiv für das Evangelium tätig. Paulus nennt ihn Mitarbeiter. Also jemand, der die Botschaft von Jesus weitergibt. Also Paulus und Philemon haben an Seite für Gott gekämpft. Und daraus aus tiefer Freundschaft ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Aus diesem Begriff gehe ich eigentlich davon aus, dass Paulus ihn auch wirklich persönlich kannte. Ansonsten würde ich nicht einen persönlichen Brief schreiben. Er war wahrscheinlich der Leiter der Hausgemeinde und hatte ganz sicher viele Christen Gutes getan. Das schreibt Paulus in den nächsten Absätzen. Der dritte, das ist der Onesimus, der Sklave und Kind von Paulus. Das ist die dritte Hauptperson. Und da wird in Kolosser 4, Vers 7 bis 9, Onesimus kommt also zweimal in der Bibel vor. Einmal in dem Philemonbrief und einmal im Kolosser 4, Vers 7 bis 9. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychius mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. In der Kolosserbrief und der Philemonbrief, der ist von Tychius überbracht worden und da hat er auch den Onesimus quasi zurückgebracht zum Philemon. Und da steht halt auch ganz klar drin, dass Onesimus ein treuer, geliebter Bruder ist. Der vorherige Sklave. Onesimus gehört sozusagen zum Hausrat vom Philemon. Sklaven waren nach römischem Recht Teil des Besitzes. Sie waren rechtlich gesehen nicht höher gestellt als ein Rind oder ein Schaf oder als ein Tisch oder irgendein anderes Möbelstück. Finde ich schon ziemlich heftig. In der heutigen Zeit nicht wirklich noch erdenkbar. Aber auch heute gibt es noch Sklavenhandel und Sklaven, aber eigentlich da, ja, wo die Bibel nicht wirklich bekannt ist. Ihr Besitzer hatte sie gekauft und konnte mit ihnen machen, was sie wollten. Ihre Zeit und ihre Kraft gehörten nicht ihnen selbst, darüber verfügte allein der Herr. Die Sklaven haben keine Persönlichkeitsrechte. Nun war es allerdings nicht so, dass alle Sklaven immer nur der letzte Dreck waren. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass wenn man einen guten Sklavenhalter hat, dass es einem durchaus gut geht. Und dass manche Leute auch ganz bewusst zurück zum Sklavenhalter gegangen sind, weil es ihnen gut geht. Es gibt auch einige Sklaven, die waren in einer höheren Position, die waren gebildet. Die haben die Kinder des Sklavenhalters ausgebildet. Die sind, haben auch ganz normal mit denen mitgelebt. Also da gab es unterschiedliche Kategorien. Ja, weil das römische, die römischen Kaiser führten ständig Kriege und Eroberungskriege und all diese Kriegsgefangenen waren automatisch Sklaven. Deswegen sind auch durchaus gebildete Leute Sklaven gewesen. Wie sah es bei Onesimus aus? Onesimus hatte sicher einen guten Herrn. Philemon war Christ. Ein vielfach bewährter Christ. Aber Onesimus war selber kein Christ und offensichtlich war er auch kein guter Sklave. Der Name Onesimus bedeutet eigentlich nützlich. Aber die Person Onesimus war sehr unnützlich und ein Taugenichts. Das sieht man im Vers 11. Und als das nicht genug wäre, ließ sich Onesimus auch noch was zu Schulden kommen. Es steht im Text nicht drin, was er sich zu Schulden hat kommen lassen. Auf jeden Fall hat er entweder irgendeinen Diebstahl begangen, was er auf jeden Fall gemacht hat, was auch eine Schuld ist, er ist einfach abgehauen. Wenn er einfach abgehauen ist, dann hat er sich eigentlich selbst gestohlen. Zahllose Sklaven versuchten damals aus der bedrückten Verhältnissen zu fliehen. Und zwar dann nach Rom. Ja, um dann in den Subkulturen, die natürlich eine Anziehungskraft hat, irgendetwas zu machen. Ja, und irgendwann, auch Onesimus floh nach Rom, irgendwie schlug er sich von der Türkei nach Italien durch. Ein antiker Bootsflüchtling im Prinzip. Und dort in Rom begegnet er Paulus. Ja, und da ausgerechnet Paulus. Ein untergetauchter Sklave mit einem Gefangenen, der an einen Soldaten gefesselt ist. Paulus hatte Hausarrest und ja, ist sowas Zufall? Ich glaube eigentlich nicht an Zufälle. Und in manchen Bibeltexten steht drin, dass Onesimus eventuell schon mindestens was von Paulus gehört hat, weil er ja auch mit Philemon Kontakt hatte. Ihn vielleicht aber auch selber getroffen hat, wenn er mit Philemon unterwegs war. Insofern könnte es auch sein, dass er einfach Paulus gesucht hat. Aber das ist nirgendwo belegt worden. Ich glaube nicht, dass Onesimus die genaue Adresse von Paulus hatte oder wo er ist. Aber trotzdem hat er ihn gefunden. Und Paulus, ja, er hat mit ihm gesprochen und er hat sein Leben Jesus gegeben und er hat nachher mit Paulus gedient. Wie lange bei Onesimus bei Paulus blieb, wissen wir nicht. Aber eins ist sicher, er wurde Christ. Paulus hat ihm auf dem Weg zu Jesus gezeigt. Und Onesimus hat den entscheidenden Schritt gewagt, den Schritt von Tod ins Leben. Im Vers 10. Es geht bei meiner Bitte nicht um jemanden, den ich nicht als mein Kind betrachte, jemanden, dessen Vater ich geworden bin, weil ich hier im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus, ihn hier im Gefängnis im Glauben von Jesus Christus geführt habe. Also, Paulus hat offensichtlich missioniert, obwohl er gefangen war. Nichts und niemand konnte ihn davon abhalten, seinen Auftrag zu erfüllen. Und Onesimus ließ sich offensichtlich nicht davon abschrecken, dass Paulus gefesselt war. Er fand die Botschaft von Jesus trotzdem total anziehend. Paulus schrieb im 2. Timotheus, Vers 9, ich will die Botschaft verkünden, ich habe viel Schweres durchgemacht und bin jetzt sogar ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht fesseln. Die Begegnung mit Onesimus ist ein ganz konkretes Beispiel für die Wahrheit, dass Paulus das Wort auch in Gefangenschaft einfach weitergegeben hat. Onesimus wurde nicht nur Christ, er wurde auch ein einsatzfreudiger und zuverlässiger Mitarbeiter von Paulus. Und die beiden haben sich ja, einfach lieb gewonnen, in Vers 12 und 13. Am Ende war Onesimus sogar fast unentbehrlich für Paulus, schreibt er. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn am liebsten hier behalten. Aber es geht in dem Fall nicht nach Paulus, denn das römische Gesetz kennt er kein Pardon. Und ein entlaufender Sklave muss seinem Haus zu seinem Herrn zurück. Wer ihn deckt oder versteckt, sowie beschützt, macht sich selbst strafbar, gefährdet sein eigenes Leben. Es gab in der Antike auch quasi Kopfgeldjäger. Die haben davongelaufene Sklaven aufgespürt und gesucht, um zum Eigentümer zurückzubringen. Der Eigentümer konnte dann nach Belieben den Sklaven bestrafen oder weiterverkaufen. Also auch töten wäre möglich gewesen. Noch ein geringeres Übel wäre, dass der Sklave ein Brandmal bekommt, ein F. Und zwar für, Christina ist gerade nicht hier, lateinisch. Kleinen Moment. Ja, auf jeden Fall ein F auf die Stirn gebrannt, dass er gebrandmarkt ist und für jeden erkenntlich, dass er ein geflohener Sklave ist. So, jetzt hat Paulus nämlich ein Dilemma. Und dann macht Paulus sich dran, Philemon einen Brief zu schreiben. Ja, ich muss sagen, ich finde diesen Brief so ein bisschen manipulativ. Und er könnte in der heutigen Zeit auch sehr politisch ausgedrückt werden. Aber ich möchte hier keinen politischen Druck machen oder keine politische Predigt halten. Insofern nehmen wir es so, wie er es geschrieben hat. Manipulativ ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Auf jeden Fall glaube ich, dass Philemon keine große Wahl hat, eine eigene Antwort oder zu geben. Aber das werden wir dann gleich noch hören. Sehen wir jetzt das Dilemma, in dem er steckt. Philemon ist sein Freund. Onesimus ist sein Freund. Philemon ist sein Mitarbeiter. Onesimus ist sein Mitarbeiter. Aber der eine ist Herr und der andere ist Sklave. Der Herr hat ein Recht auf den Sklaven. Und Paulus darf und will dieses Recht nicht brechen. Er muss Onesimus zurückschicken. Aber damit riskiert er, dass Onesimus auf Härteres bestraft wird. Vielleicht sogar an einen anderen Herrn verkauft wird oder getötet wird. Und das würde die Freundschaft mit Onesimus natürlich zerstören. Womöglich auch seinen Glauben gefährden. Onesimus würde sich verraten vorkommen. Er hat sich ihm anvertraut, er hat Hilfe von ihm erwartet. Paulus kann ihn jetzt nicht einfach so zurückschicken. Andererseits, wenn er Philemon hart anfasst, wenn er versucht, ihm das barmherzige Verhalten aufzuzwingen, zerstört er die Freundschaft mit Philemon. Philemon wird sich enttäuscht von ihm und vielleicht sogar vom Glauben abwenden. Mehr noch, die ganze Gemeindearbeit in Kolossea könnte in Frage gestellt werden. Paulus hat ein echtes Problem. Er befindet sich in einer heiklen Situation. Da sind zwei Männer, die hat er beide lieb. Mit keinem kann oder möchte er brechen. Wirklich nicht. Also Paulus bittet Gott um Weisheit. Und Gott gibt ihm Weisheit. Er schenkt ihm die Lösung, den Schlüssel zum Konflikt. Das Ergebnis haben wir hier vor uns, das ist der Philemonbrief. Ja, und bei manchen Bibelauslegungen wird das Ganze auch als Konfliktbewältigungsvorlage gesehen. Hier sind ein paar wichtige, wichtige Details, wie Paulus den Konflikt löst. Also, wie bringt er den Sklaven und den Herrn auf eine Weise zusammen, die beide zufriedenstellen können? Also die erste Beobachtung ist, Paulus stellt sich auf eine Stufe mit Philemon. Das ist in der Einleitung des Briefes aufgefallen. Oder anders gefragt, haben Sie was vermisst? Ja, es fehlt was. Denn es fehlt, dass Paulus sich selbst als Apostel Christus darstellt. Das macht er sonst immer. Paulus verzichtet bewusst auf den großen Auftritt. Er kommt mit Philemon nicht von oben herab, sondern er begegnet ihn auf Augenhöhe. Er könnte es ihm einfach befehlen, aber das macht er nicht. Aus diesem Grund möchte er, im Vers 8 und 9 schreibt er, aus diesem Grund möchte ich dich um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, was zu tun, was ich für angemessen halte, unter Berufung auf Jesus Christus, Hätte ich volle Freiheit dazu, doch um Liebe willen werde ich dir eine Bitte aussprechen. Und da kenne ich es bei uns aus der Familie. Wir haben zwei Kinder und die einen sagen, na, wenn wir was befehlen oder antworten, wird es nicht so gerne gemacht, als wenn wir es nur bitten würden. Das lasse ich mal dahingestellt seit bei unseren Kindern, aber okay. Vielleicht haben die haben, ich weiß nicht, ob sie Philemon schon mal irgendwann in der Jugend hatten, aber es könnte sein. Im Vers 14, doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern in freien Stücken. Ich habe dir das Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben und ich bin mir sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, was ich erwarte. Damit liefert der Philemon ein ganz konkretes Verhaltensmuster vor. Siehe mal, ich könnte es dir aufgeben, aber ich mach's nicht. Du darfst selbst entscheiden. Übrigens, auch wenn Paulus nur ein paar Stufen Paulus ist zwar runtergegangen, aber trotzdem hat er sich nicht gedemütigt vor ihm. Er ist auf einer Ebene mit ihm geblieben. Also er braucht nicht das Mitleid von Philemon erhaschen. Eine zweite Beobachtung liegt dahin, bevor Paulus sein Anliegen vorbringt, sorgt er dafür, dass Philemon positiv gestimmt ist. Er lobt ihn, er dankt ihn, er drückt seine Freude über die tatkräftigen Glauben von Philemon aus. So viel hast du geholfen, so viel hast du ermutigt und so viel hast du dadurch dich selbst dazugelernt. Das sind Schmeicheleinheiten, die Paulus da schreibt. Er zählt Fakten auf, aber auch erzählt auf, was er fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern er macht sich Mühe, erstmal was Positives zu machen. Eine dritte Beobachtung ist, Paulus führt das Problemkind Onesius so positiv wie möglich ein. Und er sagt es auch nicht sofort. Wenn er, wie heute in der E-Mail, betreff Onesius oder Sklave geschrieben wird, kann sein, dass er seinen Brief einfach weggeschmissen hätte. Das heißt, es kommt erstmal später und es kommt mit behutsam, wann er es einsetzt. Und dann, er nennt ihn zunächst nicht mal beim Namen, sondern erst später. Vielleicht hätte er sonst gesagt, er soll mir bloß nicht unter die Augen treten. Nein, Paulus ist nicht so taktlos, dass er erst das rote Tuch Onesimus vor Philemons Augen schwenkt. Er führt den Sklaven anonym ein. Er führt ihn auch nicht als Sklaven ein. Ich bitte dich für jemanden, den ich als mein Kind betrachte. Ich bitte dich für einen Mitchristen. Also nicht, ich bitte dich für einen weggelaufenen Sklaven oder einen Dieb, sondern mein Kind für einen Mitchristen. Da wird Philemon erstmal denken, ja, dem helfe ich doch gerne. Einem Christen, noch dazu einem, der genau wie er durch Paulus zu Jesus gefunden hat. Jetzt ist seine Neugier so ein bisschen geweckt und nun sagt Paulus, und um wen handelt es sich? Ja. Und jetzt erst macht Paulus die Konfliktperson möglichst günstiges Licht einzutauchen, nennt er ihn beim Namen Onesimus. Und dann macht er auch noch so ein Wortspiel. Bevor Philemon auch nur nach Luft schnappen konnte, fügte Paulus hinzu, ich weiß nicht. Ich weiß, Onesimus war für dich nichts Nütze. Das glatte Gegenteil von dem, was sein Name bedeutet, weil Onesimus bedeutet nützlich. Aber das hat sich geändert. Inzwischen macht er seinen Namen alle Ehre. Er war mir vom großen Nutzen und er kann es auch dir von Nutzen werden. Übrigens, das Wortspiel mit Onesimus greift Paulus nochmals auf im Vers 20. Und diesmal wendet er es aber auf Philemon an, weil, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Denn Philemon, Phileo, bedeutet Liebe, Nutznießer. So, und die entscheidende Aussage kommt im Vers 15 und 16. Wer weiß, vielleicht ist er deshalb nur eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben solltest. Nicht als Sklave, sondern weit besser als einem geliebten Bruder. Ja, und jetzt sollte Philemon eigentlich überlegen, ja, ist es ein Sklave, den ich zurückbekomme, oder bekomme ich einen Bruder? Der Sklave glaubt jetzt an den gelben Herrn wie du. Ihm und seine Schuld ist vergeben. Ihm und dir sind die Schuld vergeben. Er ist mit dem Heiligen Geist erfüllt wie du. Er hat feste Hoffnung auf ewiges Leben wie du. Ihr seid jetzt Brüder. Ob da nicht Gott dahinter steckt? Natürlich. Natürlich war es nicht gerecht, dass Onemus dir Geld geklaut hat. Natürlich oder sonst irgendwelche anderen Dinge angetan hat. Dein Sklave ist ein wandelndes Anschauungsunterricht für das, was Gott zustande bringen kann. Ärger dich nicht über das Alte, das ist vergangen. Freue dich über das Neue und die Gegenwart. Der Sklave als Bruder, das ist der Schlüssel zur Überwindung des Konflikts. Wie löst das Neue Testament die Sklavenfrage? Es setzt innen an und wir innen müssen uns verändern, um das Äußere auch verändern zu können. Das war damals der erfolgsversprechende Weg und das ist heute auch so. Wenn wir Jesus in uns haben, können wir auch andere Menschen verändern. Aufdioktrieren können wir es nicht. Wer das Neue Testament liest, ja, also der Philemonbrief ist speziell geschrieben worden, ja, über diesen Sklaven und er wird heutzutage auch häufig ich würde sagen, ausgenutzt für andere politische Sachen. Das will ich jetzt hier nicht machen. Aber was in meinen Augen enorm wichtig ist, dass das Evangelium versöhnt und die Menschen miteinander zu Brüdern macht. Und dass das eigentlich der Schlüssel zu Konflikten ist. Wenn man Gott einfach weitergeben kann, dann kann man auch verzeihen. Und das ist in meinen Augen ja, der wichtigste Punkt hier aus dem Text. Ich habe noch einiges mehr zusammengeschrieben über Sklavenhalter. Aber ich denke, dass das Wichtigste ist. Ich habe aber hier noch am Ende noch eine Frage. Eine Frage bleibt eigentlich offen, und zwar wie Philemon sich entschieden hat und was er gemacht hat. Es steht nicht in dem Text drin. Aber wenn man sieht, wie Paulus den Brief geschrieben hat, ich denke, dass er Onesius aufgenommen hat. Er hatte auch nicht so ganz viele andere Möglichkeiten, in meinen Augen. Und zwar einen Moment. Wenn Philemon, als er den Brief geöffnet hätte, wütend geworden wäre, hätte er es gesagt, hätte den Brief weggeschmissen und gesagt, ist mir doch egal, was der Paulus mir schreibt. Dann hätten wir den Brief gar nicht gehabt. Insofern ist das schon mal ein Indiz dafür, dass er nicht wütend geworden ist, sondern sich wahrscheinlich so verhalten hat, wie Paulus es erwartet hat. Auf jeden Fall hätte er diesen Brief ganz sicher niemandem zum Lesen gegeben. Aber damit hätte er auch sich selbst bloßgestellt, denn dem Wunsch des Apostels nicht nachgekommen. Weil im Anschreiben hatte er schon nicht nur Philemon eingeschrieben, sondern auch den Rest der Gemeinde und seine Lebensgefährten. Dann Gibt es noch einen Grund, wo man von ausgehen kann, was Paulus natürlich auch bewusst geschrieben hat? Unten im Grußtext stehen auch einige. Einen Moment. Ups. Also nicht nur Paulus wusste von diesem Brief, auch das steht ja schon oben im Text drin, dass auch Timotheus mitgeschrieben hat, beziehungsweise keiner weiß genau, welcher Teil von Paulus und welcher Teil von Timotheus ist. Und dann im Vers 22 und 23 kündigt der Paulus sicher an, dass er kommt. Zugleich aber bereite auch mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Grüßt Epaphras, den Mitgefangenen in Christus Jesus, Markus, Archikos, Lukas und seine Mitarbeiter. Also auch die wissen von dem Brief. Das heißt, es ist kein persönlicher Brief, den nur Philemon bekommen hat, sondern sowohl im Adressat stehen einige Leute drin, die ihn kennen, und als auch in den Abschlussbriefen, in den Abschlussankündigungen hier. So, also als letzten Punkt, also wie es so manche Bibelausleger sagen, Taktik ist also auch für Christen erlaubt. Und ein vernünftiges, gutes Wort, ich denke, der Ton macht die Musik. Kritik ist wichtig und man muss auch immer ehrlich sein. Aber man sollte einfach den richtigen Ton treffen. Und da weiß ich nicht, wenn ihr in eurem Leben irgendwelchen Leuten habt, mit denen ihr Streit habt oder Versöhnung braucht, überlegt, wie ihr es wirklich vernünftig anpacken kann, um diesen Streit beizulegen und wieder komplett zu Jesus zu kommen. Das in der Gemeinde gibt es auch immer wieder schwierige Gespräche. Ich glaube, also ich habe hier gelernt, das Schlimmste ist, wenn man nicht drüber spricht. Insofern sollte man die richtigen Worte da finden.